Ja, willkommen beim fünften Folge von unserem Berlinale Podcast. Heute geht es um, es gibt ja immer eigentlich so einen Film, mit dem die Stars irgendwie nach Berlin geholt werden sollen. Dieses, der dann meistens außer Konkurrenz im Wettbewerb läuft. Dieses Jahr ist das Weiß, der zweite Mann mit Christian Bale von Adam McKay. Und ja, also ich bin Philipp Schwarz, ich stehe hier mit Nino Klingler, Silvia Szymanski und Olga Baruch. Und ich erzähle kurz was zu dem Weiß. Also das ist der halt eine, wie man sagen will, eine überdrehte Biografie von Dick Cheney, also dem Vizepräsidenten unter George W. Bush, der als der mächtigste Vizepräsident, den die USA je hatten, gilt und irgendwie so als die dunkle, böse Macht hinter dem quasi charmanten, dodelhaften, volksseligen George Bush. Ja, und ich meine, vom Stil her ist es sehr, also Adam McKay hat ja vor ein paar Jahren The Big Short über die Finanzkrise gemacht. Es ist ja durchaus in demselben Stil, also immer so ein bisschen ins Farceartige überdreht, aber dann auch immer so ein bisschen mit dem Anspruch, da doch eine Aussage oder eine Erkenntnis über tatsächliche politische Zusammenhänge zu haben. Da gibt es dann auch immer so Einschübe, wo halt irgendwelche Fachbegriffe kurz erklärt werden, wie so kleine Erklärvideos. Ja, und es ist quasi ein Parforts-Ritt durch, sage ich mal, die Greatest Hits oder der Karriere von Dick Cheney. Ja, ich fange mal an. Silvia, du kommst gerade raus. Ich habe den Film erst schon vor ein paar Tagen gesehen. Was ist dein unmittelbarer Eindruck?
Ja, ich mochte den sehr gern. Ich finde, du hast ihn gut geschildert. Es war so ein Bilderbogen. Ganz viele Erinnerungen wurden wach. Vieles wurde aufgefrischt. Ich fand die schauspielerischen Leistungen super. Vor allen Dingen George W. Bush war wunderbar dargestellt. Ich mochte dieses Pointierte, ich mochte auch sehr die Schärfe. Das hat die Sache verdient, sehr verdient. Ich fand das fürchterlich, was damals abgelaufen ist und genoss deshalb, was dieser Film daraus machte und wie polemisch er war. Das gefiel mir gut. Er war außerdem, ja, ich fand, er war sehr gut gemacht. Olga, du mochtest ihn nicht?
Nein, ich mochte ihn nicht, aber ich versuche mich gerade so innerlich zu sortieren, weil ich will das ja natürlich, ich will ja natürlich objektiv sein, ich will ja jetzt nicht mit meinen Emotionen irgendwie, aber ich bin überrollt. Also auf jeden Fall ist das natürlich, ist es so ein Aufklärungsstück gewesen und für mich war das so ein bisschen, das ist ein großes Kino, auf der anderen Seite ist es eine PowerPoint-Präsentation, die mir erklärt, wie Dinge abgelaufen sind und was eben diese oder jene Gesetzveränderung, die dann eben stattgefunden hat, zu bedeuten hat und welche Auswirkungen es hatte. Und ich finde, das ist irgendwie falsch. Es ist falsch. Es ist ja auch so, dass dieser Film ja das alles sehr, wie du gesagt hast, Greatest Hits, er macht das ja alles, was diese ganze Scheiße, die da abgelaufen ist, macht er uns schmackhaft im Prinzip und serviert das quasi so als so einen großen, fettigen Braten. Und ich sehe da irgendeinen Widerspruch. Ich habe mich sehr befremdlich gefühlt und einerseits ist es ja natürlich ein Biopic, also wie es bei Biopics so oft der Fall ist, man wird also der Hauptfigur quasi näher gebracht als Zuschauerin und fühlt da auch gewisserweise mit und geht da im Prinzip dann auch in denselben Weg oder man fährt auf Parallelschiene und das ist schon doof, wenn diese Person, mit der man zu identifizieren hat, irgendein alter, fetter scheiß Politiker ist, okay. Und dann wiederum gibt es dann Momente, wo der Film das alles umdreht und umkrempelt und wir quasi dann wieder doch ganz weit getrennt von ihm sind und uns im Guten wissen und auch als Zuschauer auch richtige Emotionen empfinden, weil wir natürlich wissen, auf welche Seite wir stehen. Also irgendwie ist es ja alles prima, aber es ist mein erster Eindruck. Ich finde es ein bisschen bedauerlich, diesen Film jetzt bei der Berlinale gesehen zu haben. Vielleicht ist das auch so ein Faktor, der mich zusätzlich aus der Fassung bringt.
Ja, ich muss ja, also ich habe den Film ein paar Tage vorher in einer anderen PV gesehen, das heißt, das hast du schon so ein bisschen gesagt, also ich versuche eher so jetzt meine Emotionen wieder zu aktivieren. die ich damals hatte. Mich hat der Film tatsächlich auch im Endeffekt dann so frustriert, weil so auch die Art und Weise, wie er mir das schmackhaft machen will, also diese ganzen Sachen, die da passiert sind, irgendwann so ein bisschen so fad und auch so ein bisschen schematisch machen. Also ich habe das so erklärt, dass es ist so ein bisschen so eine Geisterbahn-Struktur, wo quasi so alle Bösewichte der damaligen Zeit kurz in die Kamera gehalten werden, ein bisschen rumgeschüttelt werden und man soll das so erkennen und das soll dann schon reichen. Und ich, also quasi, das wird dann auch so quasi eben der Roger Ailes, oder dann trifft er irgendjemanden im Gang und dann sagt ein Off-Kommentar, ja, Roger Ailes, der zukünftige Gründer von Fox News. Und dann gibt es so eine kurze dramatische Pause und dann ist die Figur schon weg. Also irgendwie, und diese Momente reiht der Film halt irgendwie pausenlos aneinander. Und irgendwann ist dieser reine Wiedererkennungswert, also ich meine, das ist ja bei einer Geisterbahn ist es ja auch so, dass es nicht, man hat ja nicht wirklich Angst, sondern man muss da mit der großen Bereitschaft reingehen, sich irgendwie zu gruseln so. Und der Film ist auch so sehr darauf angelegt, dass man ihm quasi mehr als die Hälfte quasi entgegenkommt. Was ich jetzt auch, ich meine, jetzt auch bei mir war schon auch dieser Nostalgiefaktor, ich weiß nicht, ob du jetzt, Silvia, das ähnlich sind, ich fand es ja dann auch, also so eine komische Nostalgie, weil quasi damals war man ja auch, also irgendwie gegen den Irakkrieg, aber es war ja schon so, dass man, also es gab ja schon dann immer den Zweifel, okay, vielleicht gibt es ja doch Massenvernichtungswaffen. Also es war ja nicht so, dass das von Anfang an irgendwie jedem klar war.
Mir war das von Anfang an klar, dass es das nicht gab. Also ich habe irakische Bekannte und habe mitgefiebert und mitgelitten, als diese ganze Sache losging. Und habe von daher, gut, ich habe natürlich alles andere als Insider-Informationen, aber die andere Seite, ich habe es von der anderen Seite mitgesehen. Und von daher fand ich immer, die müssen es mal richtig fett auf die Mütze bekommen. Also sei es also gerne durch so eine Geisterbahn-Satire, diese ganzen Scheißkerle. Und ich sah das gerne. Also und ich fand es auch gut, einen guten Kunstgriff, an diese Leute so nah zu bringen. So praktisch so wie, ja, man latscht ja durch deren Wohnzimmer und so. Und das war so ein bisschen wie so eine Demütigung für die Leute.
Für
Cheney und Konsorten und so, dass man denen so auf den Pelz rückte und so ihre Familien eindringt und guckt, wie die da sich rechtfertigen und solche Sachen. Ich fand das gut.
Ich meine, eine Sache, vielleicht, was ich vorher auch so meinte, ich meine, es gab ja, und das fehlt in dem Film völlig, diese Leute haben ja ihre also ob es den Irakkrieg oder auch andere Sachen sind, haben die ja durchaus öffentlich begründet. So, also es gab ein Gedankengebäude dahinter und dieses Gedankengebäude kommt in dem Film überhaupt nicht vor. Und ich finde fast, es wäre das Befriedigerende gewesen, wenn man die quasi die Falschheit dieser Begründungen irgendwie vorgeführt hätte. Das muss jetzt nicht in irgendeinem trockenen Exposé sein, sondern wenn da quasi die Leute quasi, also diese Selbst- oder diese Illusionen, die da bewusst aufgebaut wurden, irgendwie, wenn man die irgendwie einstürzen sieht, anstatt nur so eine Verächtlichmachung dieser ohnehin sehr quasi, also auch im realen Leben sehr überzeichneten Figuren. Also ich meine, man muss gar nicht so die Figuren ins Groteske steigern. Also man muss sich tatsächlich nur ein Interview mit George W. mal anhören und quasi diese
natürlich, genau.
Das ist schon quasi an sich schon die Überzeichnung. Eine Sache, nur ich weiß nicht, wie es euch ging, ich meine, es ist ja schon so eine Figur, die mir sehr gut gefallen hat und wo ich mir denke, wenn der Film ein bisschen mehr in dem Modus wäre, war tatsächlich Steve Carell als Donald Rumsfeld, weil der halt quasi, ich fand der noch, also ich finde bei, also Christian Bale, fand ich schon durchaus eine faszinierende irgendwie Figur, weil er es irgendwie nur darauf anlegt, gehasst zu werden, so ein bisschen. Andererseits, also alle Figuren haben dann doch irgendwie so die Rückbildung, sie sind zwar Überzeichnungen, aber sie sind schon noch erkennbare Porträts. Und ich finde, gerade bei Donald Rumsfeld ist das halt nur ins Komische und fast Klamaukige überzeichnet. Also der ist ja so ein kleines zischendes Männlein fast.
Mhm. Er hatte aber auch damals schon auch diesen Aspekt, also der hatte tatsächlich diesen, weiß jetzt kein Beispiel mehr, aber diesen sehr sarkastischen, bitteren Humor brachte der immer rüber. Der verstand sich schon auch während des Kriegs immer schon auch als Entertainer und sagte, haha, Leute und sowas.
Ne? Aber es war halt schon so, also ich habe jetzt auch vor kurzem in diesen Aaron Morris-Film, also es ist schon so eine zur Schau gestellte so Überlegenheit,
ja, auch,
die halt in diesem Film eigentlich gar nicht ist. Also da ist er wirklich sofort nur so ein Wichterl. Und ich fand das fand ich irgendwie ganz witzig. Ich finde, wenn der Film so ein bisschen mehr in diese tatsächlich, sag ich jetzt mal, sketchartige Grobheit gegangen wäre und nicht irgendwie sich immer so dann doch so ein bisschen rückversichert hätte, okay, es ist schon eine reale Darstellung, wäre vielleicht irgendwie ein bisschen interessanter gewesen, ich weiß es nicht. Olga, du bist
vielleicht, also ich weiß es nicht. Ich mochte die Figur tatsächlich auch, aber ich fand, es war genug Klamauk in diesem Film. Ich weiß es gar nicht. Ich mochte nur Naomi Watts als Fox News Nachrichtensprecherin. Zweimal taucht sie da auf in dem Film. Und ich meine, Amy Watson?
Adams.
Amy Adams, Entschuldigung, ich verwechsle immer diesen Namen. Die fand ich auch, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ihre Figur so interessant ist, weil ich glaube, dass die Beziehung zwischen den beiden, also sie hat die Ehefrau gespielt, eher so schematisch angelegt, aber ich mag sie einfach ganz gern. Ich mag einfach diese Art, wie sie spricht, ohne irgendwie den Mund aufzumachen, so oder fast. Es ist Wahnsinn. Schlangenflüsterei, irgendwie so hat es auf mich gewirkt. Ja, ich weiß nicht.
Ja, ich glaube, wie gesagt, ich bin auch ganz froh, dass ich den Film außerhalb der Berlinale gesehen habe, dass ich quasi nichts dafür opfern musste.
Ja. Es fühlt sich so an, als hätte ich was geopfert.
Ja. Schade. Aber dafür kannst du jetzt Christian Bale in der Pressekonferenz erleben. Das ist der.
Ob der wohl wieder abgenommen hat oder nicht, vielleicht.
Wer weiß, vielleicht hat er extra für die Berlinale zugenommen.
Ich habe gelesen, dass Christian Bale jetzt keine filmverschuldeten Ab- und Zunehmekuren mehr über sich ergehen lassen wolle.
In der U-Bahn hast du das gelesen.
Das habe ich im Berliner Fenster in der U-Bahn gelesen.
Ja, ich auch. Ja.
Okay.
Insofern wird er das gleiche Gewicht haben, wie er es hoffentlich letzten Monat hatte oder so.
Okay. Naja, das nächste Mal hätte er, naja gut, bald kann er auch die Transplantation quasi real nachspielen, die Herztransplantation. Okay. Wir gehen weiter zu einem Film, den man tatsächlich nur in der Berlinale, Silvia huscht schon zur nächsten Screening, ciao. Den man tatsächlich nur auf der Berlinale erstmal sehen konnte. Und zwar Denis Côtés Ghost Town Anthology, den französischen Namen habe ich jetzt nicht mehr gemerkt. Nino wird kurz sagen, worum es in dem Wettbewerbsfilm da geht.
Ja, Denis Côtés ist ja ein alter Bekannter der Berlinale. 2012 vielleicht das erste Mal in die Erscheinung getreten mit Bestiaire. Und war, glaube ich, jetzt schon zweimal im Wettbewerb, 2016 zuletzt. Und Ghost Town Anthology ist, ist im Endeffekt eine Studie über ein kleines Dorf in Quebec, irgendwo im Nirgendwo. Es ist winterlich, alles ist Sturm und Wind umtost. Es ist sehr, sehr analog, auf 16 mm gedreht. Der Ort hat nur 215, glaube ich, Einwohner, heißt irgendwie Irénée sur Neige oder so. Und erzählt die Geschichte von einer gewissermaßen kollektiven Depression, die nicht ausgelöst, aber katalysiert wird durch einen Selbstmord von einem jungen Mann, Simon, der mit dem Auto gegen irgendeinen Betonpfeiler direkt in der ersten Szene rammt. Und ab dann ist die ganze Stadt eigentlich erstmal in so einem melancholischen Ton, in dem sie eh schon war, gefangen. Und entwickelt es erstmal so ein bisschen verschrobenes Twin Peaks, Kauris Mäki, Meets Sozialrealismus Figurenensemble. Und darin werden dann mehr und mehr so übernatürliche Genreallüren, die irgendwann dominant werden, gestreut und die Toten kehren zurück. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, von der Struktur 1:1 von so einer Serie wie Les Revenants erstmal übernommen. Es sind keine gefährlichen, keine blutgierigen Zombies, sondern es sind erstmal Fragezeichen in Menschengestalt, die diese triste und bedrückende Atmosphäre so ein bisschen repräsentieren. Und jetzt habe ich wirklich mich doll angestrengt, ganz neutral über den Inhalt dieses Films zu sprechen.
Okay, ich gehe mal an Olga weiter, weil du meintest, du hast den Vorgängerfilm irrsinnig toll gefunden, den Film mit dem Bären. Jetzt, wie war deine Reaktion auf diesen Film von Côté?
Ich muss mich wiederholen, ich war enttäuscht. Das ist so schade. Scheißtag.
Schlechter Tag heute.
Schlechter Tag, kann man sagen. Auf jeden Fall, weil ich Denis Côtés, also ich kenne ihn nicht gut, aber ich habe einen Film von ihm auch neulich sogar gesehen und ich mochte den wirklich sehr. Vic und Flo haben einen Bären gesehen und für diesen Film hat er damals einen Silbernen Bären, also einen Alfred-Bauer-Preis bekommen und ich habe mich auf etwas, ich dachte, diese Kurve geht nach oben, also die Kurve der Berlinale heute, aber es ist irgendwie nicht passiert. Also auch heute, ich bin dann direkt nach dem Screening, wurde ich doch zuhören, was Denis Coté in der Pressekonferenz sagt zu dem Film. Und dann sagt er, okay, es gebe in dem Film viele Türen und im Prinzip eine Zuschauerin kann nicht jede beliebige Tür für sich aussuchen. Aber ich fand, es war jetzt irgendwie eine Schwäche von dem Film. Also für mich gab es da keine Türen oder es hat sie vielleicht gegeben, aber es waren dann viel zu schwammig. Ich finde, ich weiß nicht. Also was ich an Coté mag, ist so die Figuren. Also erstmal, der filmt ja gerne so Randfiguren gewissermaßen. Also er filmt ja auch nie, also seine Filme spielen, glaube ich, soweit ich weiß, auch nie in eine Großstadt, also jetzt, sondern immer nur so in Dörfern und irgendwo eher in der Natur. Und seine Figuren sind auch eher so, wie zum Beispiel in Vic und Flo, sind das zwei lesbische Ex-Knackis irgendwie, die. Und das finde ich so ganz großartig, wie in dem Film, also in Vic und Flo spreche ich jetzt über diesen Film, dass wie da zum Beispiel die Dynamik zwischen Figuren funktioniert, wie da Männer und Frauen irgendwie, wie das alles sexuell aufgeladen ist, irgendwie, da kann irgendwie immer was passieren und obwohl es nicht passiert, es war irgendwie großartig und ich mag auch seinen Humor und heute war mir viel zu wenig davon. Es gab zum Beispiel zwei Figuren in dem Film, den wir heute gesehen haben. Es war Richard und Lulu, ich habe es mir gemerkt. Es ist so ein Ehepaar ohne Kinder, so in ihren 50ern oder 60ern, die halt irgendwie so immer zusammen unterwegs sind und so mit Walkie-Talkies irgendwie miteinander kommunizieren, wenn die mal nicht zusammen sind. Also das war irgendwie witzig. Es waren so Lichtblicke für mich in diesem Film, aber ansonsten...
Ja, und ja, Nino, du hast vorher um Nüchternheit gerungen, jetzt quasi hat das Ringen ein Ende. Wie fandest du den Film?
Ja, irgendwie, es gibt bei dem Film, ist meine Reaktion und der eigentliche Auslöser, der Film selbst, die kann ich nicht so ganz zur Deckung bringen. Ich finde den Film total verkorkst, aber ich finde ihn vor allen Dingen extrem egal. Für mich ist ein ganz großes Fragezeichen, außer dass Denis Coté schon im Wettbewerb gelaufen ist, warum man so einen Film die Bühne für einen Wettbewerb gibt. Aber das kann man sich wahrscheinlich bei verschiedenen Filmen fragen. Aber im Endeffekt ist der Film ganz und gar unerheblich. Der ist auf so eine total unproduktive Art und Weise unentschlossen und in sich immer wieder gebrochen, dass er nie Fahrt aufnimmt und man kann das als eine Satire lesen, als Genrestück. Kann er nur ein bisschen Gruselstandards evozieren, ohne irgendeinen wirklichen Schock zu setzen. Als eine Sozialkritik, die zum Beispiel Landflucht oder Dörfersterben abzielt, ist der Film viel zu substanzarm und schießt sich dann eben durch die genannten Persiflage und Horrorelemente ständig gegenseitig ins Bein. Und alles wäre okay, wenn die Atmosphäre, die der Film front and center setzt, der Film ist in 16mm gedreht, der Film hat ein extrem elaboriertes Sounddesign, er will die ganze Zeit Wind, Stille, Einsamkeit, Unbehaustheit inszenieren. Wenn das nicht so extrem stark der eigentliche, alles was der Film hat, ist quasi die Evokation. Und diese Evokation, wenn Denis Coté dann in der Pressekonferenz sagt, dass sich jeder selbst herauspicken kann, was er will, liegt es vielleicht daran, dass es einfach nichts zu picken gibt. Und die Leere, die der Film bebildert, ist im Endeffekt eine Leere, die er im Herzen trägt. Und deswegen fällt es mir ein bisschen schwer. Ich bin sehr, sehr wütend, mit dem Film mir meine Zeit verschwendet zu haben, aber der Film ist eigentlich gar nicht, also der hat gar nicht genug Aufreger, Blödheiten oder auch Wildheit, Sexualität zum Beispiel. Irgendwann gab es mal einen Kuss auf die Lippen. Der Film ist körperlos bis zum geht nicht mehr.
Ich meine, tatsächlich das Einzige, was so ein bisschen mit erotischer Energie aufgeladen ist, ist das streitende Ehepaar beim Schneeschuhlaufen. Das ist das Einzige, wo man irgendwie sich irgendwas entzünden kann. Sonst ist tatsächlich, ich meine, es ist ja auch so, dass also die stehen so ein bisschen nur rum, die Toten. Und quasi, was das jetzt genau für eine Reibungsfläche bieten soll, jetzt entweder auf persönlicher oder eben, wie gesagt, auf so sozialer oder gesellschaftlicher Ebene.
Die ewige Winter. So heißt unser Podcast.
Ja, heute schon.
Es gibt so eine gewisse Lakonie, die den Film unter Umständen noch auszeichnet. Eben dieses, natürlich macht der Film erstmal ein ganz schönes Tohuwabohu darum, wie unfassbar gruselig das ist, wenn auf einmal in irgendwelchen dunklen Ecken angeschnittene Menschen zu sehen sind. Aber wenn das Faktum raus ist, dass die Untoten da sind, ist der Film eigentlich ganz angenehm, unaufgeregt und sagt, okay, wir akzeptieren das jetzt. Und dann überlegt er sich nochmal, was ist denn eigentlich, wenn wir die jetzt nochmal umbringen, ohne das dann weiter zu verfolgen. Das ist vielleicht ganz schön, dass er so eine gewisse Lakonie, so eine gewisse mit allem schon abgeschlossen haben Haltung, die in so einem Ort vielleicht um sich greift, dass er sich die hier und da zu eigen macht. Aber das ist jetzt nichts, was mich für den Film entzündet, sondern da kann ich ihm zu einer minimalen Konsequenz beglückwünschen.
Okay, also kein sehr befriedigender Tag. Jetzt, damit es nicht nur negativ ist, vielleicht fallen uns noch, hat irgendjemand einen Film gesehen, vielleicht aus den Nebensektionen, den er quasi in einer 20 Sekunden quasi, damit die Leute nicht nur Anti-Empfehlungen bekommen. Ich weiß nicht, Olga, du hast irgendwie, ich glaube, Tremors und auch The Last to See Them irgendwie, zumindest im Kritikerspiegel, ganz gut gefunden. Sind das Sachen, die du quasi Leuten ans Herzen legen könntest?
Nein, ich will einen anderen Film ans Herz legen. Und zwar habe ich gestern Hollanda gesehen. Dieser Film ist ein Dokumentarfilm, der läuft im Forum. Mir fällt leider der Name des Regisseurs nicht ein. Euch?
Ich kann schnell nachgucken.
Okay.
Wir liefern das nach.
Genau, wir liefern es nach. Es ist ein Dokumentarfilm über Menschen, also in Rumänien, in Karpaten, die halt Pilze und Blaubeeren sammeln und die dann sozusagen weiterverkaufen. Also sie werden dann abgenommen, sozusagen an Sammelstellen gebracht und dann irgendwie weiter nach Deutschland, also hauptsächlich nach Deutschland gefahren. Bernd Schoch heißt der Regisseur. Ich habe ihn vielleicht etwas zu lang empfunden, aber an sich war das schon... Der Film hatte großartige Momente für sich. Also der war dann einmal sehr bei den Menschen nah dran, war dann irgendwie die Kamera, war dann mit denen ewig lang irgendwie Pilze sammeln im Wald. Das habe ich als sehr schön empfunden, also die Nähe zu den Menschen da. Und auf der anderen Seite hat der Film auch diese mythische Ebene aufgemacht, was ein Pilz eigentlich ist. Also es ist ja weder ist es ein Wesen, noch ist es eine Pflanze, ist es gleichzeitig Gift, Medizin und Nahrungsmittel. Ich finde das großartig und mit dem Versuch über den Pilznarren im Hintergrund von Peter Handke, ich glaube, es ist ein toller Film.
Okay, dann beenden wir das hier an einer positiven Note und dann sehen wir uns morgen wieder und ciao.
Ciao.
Ciao.